Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Britta Mersch. Einen schönen guten Tag. Wie können Kinder und Jugendliche den Unterrichtsstoff nachholen, den sie wegen der Corona-Pandemie verpasst haben? Das ist eine Frage, die vielen Sorgen bereitet. Eine Lösung gibt es jetzt in Hamburg. Hier wurden heute die Pläne für ein neues Lernförderprogramm vorgestellt. Außerdem widmen wir uns heute einer neuen Studie zur Bedeutung vom Lesen im Alltag und wir zeigen, wie Instagram dabei helfen kann, sich auf das Abitur vorzubereiten. Viele Unterrichtsstunden sind in den vergangenen Wochen und Monaten ausgefallen und es ist noch unklar, wie die Lernlücken, die bei Schülerinnen und Schülern entstanden sind, auf Dauer geschlossen werden können. Bund und Länder verhandeln bereits über ein Nachhilfeprogramm von 1 Milliarde Euro, doch wie das genau aussehen soll, das ist noch nicht bekannt. Einige Bundesländer machen sich aber jetzt schon auf den Weg, um zusätzliche Lernangebote für Jugendliche ins Leben zu rufen, zum Beispiel Hamburg. Axel Schröder fasst die Pläne zusammen.
Die Anforderung an das Hamburger Lernprogramm ist riesig, denn schon allein die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die Inhalte aufholen müssen, ist immens, sagt Hamburgs Schulsenator Thies Rabe.
Das wären bundesweit betrachtet bis zu 2 Millionen junge Menschen. In Hamburg wären das, je nachdem, welche Schulform wir im Blick haben, zwischen 30.000 und 40.000 Schülerinnen und Schüler, die für diese Förderung angesprochen werden müssten.
Ein zusätzlicher Baustein der Hamburger Lernförderung soll schon bald unter dem Namen Anschluss starten. 2.000 bis 3.000 Mentorinnen und Mentoren sollen eingesetzt werden, die Schülerschaft mit besonderem Nachholbedarf unterstützen sollen. Und zwar in möglichst kleinen Lerngruppen mit nur 4 Personen. Eingesetzt werden sollen 1.000 Lehramtsstudierende, aber auch Personal von Volkshochschulen und privaten Nachhilfeanbietern. Entwickelt wurde das Hamburger Förderprogramm zusammen mit der Zeit-Stiftung, die schon seit Jahren mit dem Projekt Weichenstellung gute Erfahrungen mit dem Einsatz von Mentorinnen und Mentoren im Schulalltag macht. Der Erziehungswissenschaftler Rainer Lehberger ist pädagogischer Leiter des Projekts Weichenstellung bei der Zeit-Stiftung.
Wir haben noch keine gesicherten empirischen Erkenntnisse darüber, wie die Auswirkungen der Corona-Zeit in Schule und Unterricht sich auf die kognitive und die psychosoziale Entwicklung der Schülerinnen und Schüler ausgewirkt haben. Aber wir haben ganz vielfältige Rückmeldungen im ganzen Bundesgebiet, dass es eine dramatische Lage ist, insbesondere für Schülerinnen und Schüler, die von sich aus und von ihrem Elternhaus heraus so etwas gar nicht mehr alleine aufholen können.
2-mal pro Woche soll die Lernförderung stattfinden, auf freiwilliger Basis, aber mit verbindlichen Terminen. Vor allem die Fächer Deutsch und Mathematik stehen dabei im Fokus, aber auch die psychosoziale Förderung der Schülerschaft, betont Heinz Grasmück, der stellvertretende Direktor des mit in die Planungen eingebundenen Hamburger Instituts für Lehrerbildung und Schulentwicklung.
Es ist vor allen Dingen auch wichtig, im Blick auf Lernmotivation wieder zu stärken und Lernmotivation aufzubauen und ein Selbstvertrauen den Schülerinnen und Schülern zurückzugeben, ihnen das zu ermöglichen, dass sie das zurückgewinnen.
Und auch die eingesetzten Lehramtsstudierenden würden von ihrem Einsatz im Förderprogramm profitieren. Zum einen durch die Vergütung von etwa 15 Euro pro Stunde, aber auch durch die Praxiserfahrung mit den Schülerinnen und Schülern. Um die Arbeit der Mentoren möglichst eng mit den Bedürfnissen der jeweiligen Schulen zu verzahnen, könnten diese sich 1-mal pro Monat mit den Lehrkräften zusammensetzen, um Schwerpunkte setzen zu können.
Wir gehen sogar so weit, dass unsere Studierenden zum Teil auch im Unterricht hospitieren, um die Lernausgangslagen und das Verhalten der Schülerinnen und Schüler im normalen Unterricht zu analysieren und daraus dann Konsequenzen zu ziehen.
Am 1. August soll die Lernförderung des Hamburger Mentorenprojekts starten und die bisherigen Nachhilfeprogramme der Schulbehörde ergänzen. 3-mal wurden bereits die sogenannten Hamburger Lernferien angeboten. 25.000 Schülerinnen und Schüler haben dieses Angebot schon genutzt. Das Hamburger Mentorenmodell könne als Blaupause für andere Länder dienen, sagt Hamburgs Schulsenator Thies Rabe, und zusätzlich noch einen positiven Nebeneffekt für Hamburg haben.
Wir hoffen, dass wir mit unserem Förderprogramm gleichzeitig dazu beitragen, etwas für unsere eigene Nachwuchssicherung zu tun.
Thies Rabe meint den Nachwuchs an den in allen Bundesländern so begehrten Lehramtsstudierenden. Dieser Nachwuchs würde durch das Mentorenprogramm der Hansestadt viel Praxiserfahrung sammeln können und nach dem Studium und Referendariat dann auch an Hamburgs Schulen unterrichten.
Nicht nur in Deutschland machen sich viele Eltern und Jugendliche Gedanken darüber, wie es mit dem Lernen unter Corona-Bedingungen weitergeht. Auch in anderen Ländern wird heftig über Schulöffnungen oder Schließungen gestritten.
Campus und Karriere. International.
Zum Beispiel in Brasilien, ein Land, das besonders stark von der Pandemie betroffen ist. Mehr als 12 Millionen Menschen haben sich infiziert, rund 300.000 sind am Coronavirus gestorben. Und jetzt haben Lehrerinnen und Lehrer per Gerichtsbeschluss dafür gesorgt, dass Schulen geschlossen werden. Doch auch der Distanzunterricht stellt viele Familien vor große Probleme. Ivo Maruschik berichtet.
An einer Privatschule in São Paulo erklärt die Lehrerin die Hygieneregeln. Die staatlichen Schulen sind dort seit einigen Tagen schon wieder geschlossen. In Brasilien gibt es keine einheitlichen Regeln, ob Präsenzunterricht stattfindet oder Wechselunterricht oder nur Fernunterricht per Internet. Viele Schülerinnen und Schüler waren seit einem Jahr überhaupt nicht mehr in der Schule, so wie Enrique. Er wohnt in der Stadt Ribeirão Preto. Ich habe Sehnsucht nach der Schule. Ich will wissen, was mit meinen Freunden ist, will ihnen sagen, dass ich sie vermisse und ich will nicht mehr zu Hause eingesperrt sein. Das Konzept Online-Unterricht funktioniert in Brasilien nur in Ausnahmefällen. An den teuren Privatschulen war Distanzunterricht möglich, aber in den ärmeren Stadtteilen oder auf dem Land haben Millionen Kinder weder einen Computer zur Verfügung noch eine stabile Internetverbindung. Not macht erfinderisch. Die Lehrerin hat die Aufgaben an meine Mutter geschickt, meine Mutter hat die an meine Schwester weitergeschickt und wir haben die Aufgaben dann auf WhatsApp gemacht. Dann haben wir das abfotografiert, dann meiner Mutter geschickt, die es dann an die Lehrerin weitergeleitet hat. Effektiv sind solche Konstruktionen natürlich nicht und deswegen kocht in Brasilien gerade der Streit wieder hoch. Zwischen Eltern, die ihre Kinder unbedingt wieder in die Schule schicken wollen, und anderen Eltern und auch Lehrern, die Präsenzunterricht derzeit für unverantwortlich halten. Schließlich erlebt Brasilien gerade mit voller Wucht die zweite Welle der Pandemie. Vivian Leici, Englischlehrerin in Rio de Janeiro, ist froh, dass sie und ihre Tochter momentan wieder in die Schule dürfen. Ich fühle mich in der Schule sehr sicher, obwohl es in Rio im Moment viele Fälle gibt. Überall gibt es Desinfektionsmittel und Wegweiser. Die eine Treppe geht es nur rauf, die andere nur runter. Die Uhrzeiten zum Rein- und Rausgehen sind gestaffelt, damit es kein Gedränge an den Türen gibt. Trotz der aktuellen Situation fühle ich mich sicher, hier zu arbeiten und meine Tochter in die Schule zu lassen. Marília Teixeira sieht das völlig anders. Ihr Sohn muss zu Hause bleiben, obwohl seine Schule inzwischen wieder offen hätte.
Infelizmente, a gente está vendo uma politização.
Wir erleben, dass die Frage politisch entschieden wird, obwohl es ja um eine Frage der Gesundheit geht. Hier in Aracaju wurden 300 Kinder positiv getestet. Aber Mütter und Väter machen Druck, dass der Präsenzunterricht trotzdem weiterläuft. Das geht schon die ganze Zeit so. Es wäre nie so weit gekommen, wenn man im Januar nicht wieder zum Präsenzunterricht zurückgekehrt wäre.
Desde o início, quer dizer, não teria acontecido isso se não tivesse voltado o sistema presencial.
Die Argumente sind also ähnlich wie in Deutschland, aber die Schließung der Schulen hat für die ärmeren Kinder viel schlimmere Folgen. Sie sind oft völlig vom Unterricht abgekoppelt. Hinzu kommt, dass in vielen Familien die Schulspeisung die einzige richtige Mahlzeit für die Kinder wäre. In vielen Regionen haben die Lehrerinnen und Lehrer gegen eine Öffnung der Schulen geklagt und oft Recht bekommen. Und die Mikrobiologin Natalia Pasternak, Brasiliens derzeit bekannteste Wissenschaftsjournalistin und Gründerin des Instituts für Wissenschaftsfragen, gibt den Kritikern einer Öffnung recht. Während die Schulen geschlossen waren, waren Bars, Restaurants, Shoppingcenter, Fitnessstudios und Kirchen einfach alles auf. Aber die Schulen waren zu und unsere Schüler wurden damit bestraft. Ausgerechnet jetzt diskutieren wir, die Schulen aufzumachen. Jetzt, wo wir den schlimmsten Moment der Pandemie erleben, dabei bräuchten wir jetzt eigentlich einen kompletten Lockdown. Und jetzt, ausgerechnet jetzt, redet man also von Schulöffnungen? Ist das euer Ernst?
Ja, Fassungslosigkeit bei Eltern in Brasilien, die nicht verstehen können, dass Schulen wieder geöffnet werden sollen unter den aktuellen Bedingungen. Denn seit Wochen steigen die Infektionszahlen an. Jederzeit auf dem neuesten Stand zu bleiben, was zum Beispiel neue Corona-Regeln angeht oder Formulare korrekt auszufüllen, das ist nicht immer leicht. Es fällt aber besonders den rund 6,2 Millionen Menschen schwer, die in Deutschland nicht gut lesen und schreiben können. Diesen Menschen widmet sich die nationale Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung, die seit 5 Jahren läuft. Zur Halbzeit ist eine neue Studie erschienen mit dem Schwerpunkt Digitalisierung. Sie zeigt unter anderem, dass rund 70% der Befragten den Umgang mit dem Computer für eine wichtige Fähigkeit halten. Bei Menschen mit geringerem Bildungsniveau sind es nur 50%. Wie dieses Ergebnis zu bewerten ist, das habe ich Professor Simone Emich gefragt. Sie ist Leiterin des Instituts für Lese- und Medienforschung bei der Stiftung Lesen, die die Studie mit in Auftrag gegeben hat.
Nun, wir sehen zum einen bei dem Wert für die Gesamtbevölkerung, wie wichtig es tatsächlich ist, mit digitalen Endgeräten umgehen zu können in einer Zeit, in der wir zunehmend Aktivitäten, Prozesse im Alltag in den digitalen Raum verlegt sehen, in denen wir darauf angewiesen sind, einfach auch über ein digitales Gerät uns irgendwo aufzuschalten, Informationen zu suchen und so weiter. Dass gering gebildete Bevölkerungsgruppen den Umgang mit digitalen Medien nicht ganz so häufig für wichtig halten, spiegelt sicherlich zum Teil ihre Lebens- und Arbeitssituation, dass sie also nicht im Alltag ständig mit digitalen Medien umgehen und das für sie so stark verankert ist wie für höher gebildete.
Also dass sie nicht im Homeoffice arbeiten, sich dann auf die Arbeitsflächen ihrer Arbeitgeber zuschalten müssen und so weiter. Trotzdem ist es ja im Moment schon so, dass auch viele Informationen ins Internet verlegt werden. Also es gibt ja dauernd neue Informationen zu Corona-Maßnahmen, wie man sich zu verhalten hat. Und letztlich müssen die Menschen ja auf solche Informationen doch Zugriff haben.
Das ist richtig. Wir alle sind darauf angewiesen, uns sehr engmaschig, sehr kurzfristig manchmal über völlig neue Bedingungen zu informieren. Das gelingt nur begrenzt über audiovisuelle Medien, die natürlich tagesaktuell berichten. Wenn ich aber ganz konkret zum Beispiel wissen möchte, was darf ich denn in meiner Stadt, in meinem Landkreis tun, was darf ich, wenn ich als Pendler in einem anderen Bundesland arbeite und in meinem Bundesland wohne, wo sind da die Unterschiede? Wenn es so komplex wird, dann komme ich um das Lesen schlicht nicht herum.
Das heißt, da entsteht ja schon ein Gefälle zwischen Menschen, die das total selbstverständlich können, alle Informationen lesen, sich auch entsprechend verhalten, und den Menschen, für die es schwierig ist, diese Texte zu verstehen.
Das sehen wir sehr deutlich. Wir sehen, dass Menschen, die eine einfache Bildung haben, also maximal einen Hauptschulabschluss oder gar keinen Schulabschluss, sich im Zugang zu solchen Informationen sehr schwer tun. Das sehen wir auch bei Menschen, die uns sagen, dass Lesen für sie anstrengend ist, unter anderem, weil sie zum Beispiel nicht so gut lesen und schreiben können. Dieser Zugang ist vor allem deshalb eingeschränkt, weil uns die Befragten sagen, die Information ist sehr komplex. Das ist zu viel, die Fülle der Informationen überfordert mich. Ich kann hier gar nicht sofort erkennen, was wichtig und unwichtig ist. Und auch die Länge von Texten zum Beispiel, die uns begegnen, wenn wir im Netz nach Informationen suchen, die Länge der Texte macht sie schlicht zu anstrengend zu lesen, um am Ende wirklich mit Gewinn sagen zu können, jetzt fühle ich mich informiert.
Wenn man aber Lesen anstrengend findet, gibt es denn dann überhaupt eine Möglichkeit, diese Menschen auch zum Lesen zu bewegen, weil das ist ja auch ein Ziel der Dekade.
Ja, die Gruppe der Menschen, die uns gesagt haben, Lesen ist anstrengend, ist sicher einigermaßen heterogen. Dennoch können wir davon ausgehen, dass in dieser Personengruppe eine Reihe von Leuten sind, die tatsächlich nicht gut lesen und schreiben können. Sie zu erreichen ist zentrales Ziel der Dekade. Und hier müssen wir im Grunde von zwei Seiten kommen. Wir müssen auf der einen Seite schauen, dass wir Informationen zu einem Thema, wie wir es aktuell mit Corona quasi lebenswichtig haben, dass wir diese Informationen so zuschneiden, dass Menschen einen einfacheren Zugang finden, sie also in leichter Sprache, in einfacherer Sprache vermitteln, auf konkrete, wichtige Informationen reduzieren und so weiter. Das ist der eine Weg.
Gibt es denn diese Informationen schon in einfacher Sprache? Also werden die schon zur Verfügung gestellt? Gibt es diese Seiten?
Ja, die Nationale Dekade für Alphabetisierung und Grundbildung verantwortet eine Website, auf der Informationen zu Corona in einfacher Sprache zur Verfügung gestellt wird, die auch sehr gut genutzt wird. Und das ist eine Möglichkeit, hier Menschen entgegenzukommen, die sich mit komplexerer und umfangreicherer Information schwer tun.
Trotzdem ist ja auch eine Herausforderung, das Lesen weiter zu schulen. Wie kann das denn gelingen? Gibt es da extra Kurse? Gibt es andere Angebote, um diese Menschen dann doch noch mehr zum Lesen zu bringen?
Ja, das ist natürlich die größte Herausforderung, dass wir die Menschen, die nicht gut lesen und schreiben können, dazu befähigen, sich vor allem in einer zunehmend digitalisierten Welt zu bewegen und dort relevante Informationen für sich zu finden. Im Rahmen der Alpha-Dekade gibt es eine Fülle von Ansätzen, mit denen Betroffene angesprochen motiviert werden können. Es gibt eine Fülle von Lernangeboten, die zum Teil in Form von klassischen Kursen angeboten werden, also Kurse, in denen man grundständig lesen und schreiben lernen kann, in denen man aber auch zum Beispiel zu spezifischen Themen wie Ernährung und Gesundheit über ein solches Thema Texte zu erschließen lernt. Es gibt aber auch digitale Angebote, also etwa das Lernportal des Volkshochschulverbandes, auf dem man auch zu verschiedenen Themen, unter anderem zu Gesundheitsfragen, auch selbst lernen kann.
Die Dekade läuft nun schon 5 Jahre. Würden Sie sagen, es wurden schon Fortschritte erreicht?
Ja, in der Alpha-Dekade wurden erkennbar Fortschritte erzielt. Wir haben vor allem in den Ansätzen eine ganz starke Fokussierung der Motivation zu lernen, denn das ist das, was wir zuerst erreichen müssen, den Wunsch zu wecken bei Menschen, die nicht gut lesen und schreiben können, es besser zu lernen. Und wir haben in der Dekade insgesamt eine sehr starke Konzentration auf sehr spezifische Zielgruppen vorangebracht, sodass wir sie ganz gezielt ansprechen können und Lernangebote für sie entwickeln können.
Sagt Simone Emich von der Stiftung Lesen. Mit ihr habe ich gesprochen über eine neue Studie, die von der Stiftung Lesen und der Alpha-Dekade in Auftrag gegeben wurde und die zeigt, warum es für alle Menschen wichtig ist, gut lesen zu können. Bald geht's wieder los, dann stehen die Abiturprüfungen an. Und bei der Vorbereitung hilft es vielen Schülerinnen und Schülern, wenn sie auch mal sehen, womit sie sich befassen. Also zum Beispiel ein Theaterstück im Fach Deutsch. Das klappt im Moment nicht, Kultureinrichtungen sind zurzeit geschlossen. Aber das Schauspielhaus Düsseldorf, das will helfen. Es bietet zur Prüfungsvorbereitung Nathan to go an, also kleine Häppchen aus Lessings Nathan der Weise. Und wie das funktioniert, hat sich Armin Himmelrath angesehen.
Mit kurzen Worten. Der Tempelherr liebt Rächer, gebt sie ihm. So hat doch einmal eure Sünde, die ich länger nicht verschweigen kann, ein Ende. So kommt das Mädchen wieder unter Christen.
Untersuchen Sie das Gesprächsverhalten. Charakterisieren Sie die Figur des Patriarchen. So oder ähnlich könnte mit Blick auf Lessings Nathan der Weise eine diesjährige Abituraufgabe im Deutschleistungskurs in einigen Bundesländern lauten. Dass sich die AbiturientInnen darauf auch online bei Instagram vorbereiten können, dafür sorgt derzeit das Schauspielhaus Düsseldorf mit dem eigens eingerichteten Kanal Nathan to go. Julia Schweinsberger ist im Schauspielhaus für die Schnittstelle zwischen Theater- und Social-Media-Kanälen zuständig.
Der Impuls zu dieser Idee, dass wir quasi auf die Plattform Instagram gehen. Der kam so ein bisschen vom Ensemble des jungen Schauspiels, die jetzt auch gerade natürlich nicht auf der Bühne spielen können und gerne für die SchülerInnen auch da sein wollen. Gleichzeitig haben wir auch gemerkt, dass so ein großes Bedürfnis bei den LehrerInnen da war, dass natürlich der Stoff Nathan der Weise jetzt im Deutschabitur vorkommt in NRW. Und ja, der natürlich jetzt gerade nicht gezeigt werden kann und da so eine Lücke klafft.
Eine Lücke, die mit dem Projekt Nathan to go im Internet geschlossen werden soll. Aber nicht einfach mit einem Video der Bühnenvorstellung, sondern mit kurzen, schnellen und im besten Fall lehrreichen Instagram-Stories, also kurzen Videos und Bildern aus dem Theaterklassiker. Und mit ganz vielen Zusatzinformationen.
Wir haben ja sowohl typografische Kacheln mit Zitaten und Infos, Hintergrundfacts zur Aufklärung zu Lessing, aber eben auch so kurze Videos aus der Inszenierung, aber eben nicht so als Ganze, sondern eben so häppchenweise. Die Ringparabel zum Beispiel und dann eben mit Erklärung.
Sperre dich so viel du willst. Des Himmels Wege sind des Himmels Wege.
Eine, die sich über diese Nathan-Häppchen freut, ist Elina Fiebig aus Mettmann. Am 30. April schreibt sie ihre Abi-Klausur im Deutschleistungskurs. Das kostenlose Nathan-to-go-Angebot, das Ende Februar startete und noch bis Mitte April läuft, nutzt sie derzeit gezielt zur Klausurvorbereitung.
Das ist jetzt mittlerweile 1,5 Jahre her, dass ich Nathan im Unterricht besprochen habe. Und deswegen muss ich zugeben, dass ich echt nur noch sehr wenig auf dem Schirm habe aus dem Unterricht. Und deswegen ist das voll cool, immer mal wieder, dass da so Sachen aufploppen und man sich so denkt, ja stimmt, das haben wir damals auch besprochen. Oder dass auch tatsächlich neue Sachen kommen, mal eine andere Perspektive auf das Stück.
Der Instagram-Kanal ersetzt dabei nicht das strukturierte Lernen, das ist Elena Fiebig wichtig. Aber er sei eine gute Ergänzung.
Ich fange gerade an, alles wieder so zu wiederholen. Und dann bin ich halt auch mal nur auf die Seite gegangen, um wirklich Informationen rauszuziehen. Zum Beispiel um Charaktere sich genauer anzugucken. Oder was ich auch super finde, dass halt aus dem Drama einzelne Zitate genommen werden. Also als Schülerin würde ich mir jetzt halt niemals hergehen und so wichtige Zitate raussuchen. Und deswegen ist das voll cool, dass man das da quasi schon so irgendwie rausgefiltert hat.
Das Nathan-Angebot im Netz stößt auf viel Zuspruch. Mehrere hundert AbiturientInnen nutzen den Kanal bereits und auch die Lehrkräfte greifen auf die Informationen aus dem Schauspielhaus zurück, sagt Timo Hackel, der das Projekt als Theaterpädagoge begleitet.
Ich wurde von LehrerInnen aus ganz NRW wirklich bombardiert, weil wir als eines der wenigen Theater den Nathan im Spielplan haben und die gefragt haben, ob wir das Material zur Verfügung stellen, damit sie das mit ihren Leistungskursen, Grundkursen gucken können.
Was ihm besonders gut gefällt? Ein Videoclip mit einem der Schauspieler, der Anfang April hochgeladen wird.
Das ist mein Highlight. Jonas Friedrich Leonardi erklärt die Qualität von Lessings Spiegelstrichen und wie man sie gut und einfach durchschauen kann. Das ist ein super Tipp auch für SchülerInnen, die Bedeutung der Spiegelstriche bei Lessing.
Und es gibt noch Neuigkeiten vom europäischen Austauschprogramm Erasmus+. Das startet in eine neue Runde und wurde kräftig aufgestockt. Das Budget hat sich verdoppelt auf über 28 Milliarden Euro für alle Bildungsbereiche. Insgesamt 10 Millionen Menschen sollen in den nächsten 7 Jahren teilnehmen können. Mehr Infos gibt's dazu morgen in Campus und Karriere.